des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Wir wollen beten. Ja, Herr, darum bitten wir dich. Du wollest dich unter uns bezeugen. Stelle uns vor dich und in dein Licht. Ach Herr, in deinem Licht wird so vieles offenbar, was böse und dunkel ist. Und darum kommen wir unter dein Kreuz und wollen dir alle unsere Sünde und Schuld bekennen und hinlegen. Wir legen dir auch hin all unsere Nöte und Sorgen und Traurigkeiten. O Herr, decke alles mit deinem Blute zu und lass uns erfahren, ach mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 4. Kapitel des 2. Korintherbriefs. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er der Herr sei. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen jetzt weitermachen in der Betrachtung der Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenlande. Der Philippus hat ihm Evangelium erklärt und da sagt der Kämmerer, siehe, hier ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Nun kommt Apostel 8, Vers 37, unser heutiger Text. Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Evangelist Billy Graham, der am 10. September hier nach Essen kommt, ich hoffe, wir kriegen da alle was von mit, nicht, in diesem, von diesem besonders gesegneten Manne. Dieser Billy Graham hat in einem seiner Bücher eine interessante Feststellung gemacht. Da erzählt er, dass im Jahre 1923 in Chicago eine kleine Gruppe der bedeutendsten Finanzmänner zusammen, der damals bedeutenden Finanzmänner zusammenkam. Er zählt sie auf. Ich erinnere mich, damals war ich also 25 Jahre, an einen Namen, Ivar Kreuger, diesen Schweden, der das riesige Monopol aufgebaut hatte. Als diese Leute in Chicago zusammenkamen, war die Zeitung voll davon. Jeder Schuljunge kannte den Lebenslauf dieser fantastisch aufgestiegenen Männer, so Motto vom Zeitungsjungen zum Milliardär. Ihr Leben war Vorbild und Anreiz für unendlich viele Menschen. Und da sagt Billy Graham, damals im Jahre 1923, war die Lebensgeschichte dieser Männer erst halb geschrieben. Und es ist erschütternd, die zweite Hälfte der Lebensgeschichte dieser Männer zu hören. Charles Schwab, Präsident der größten Stahlgesellschaft, starb bettelarm im Ausland. Arthur Cutten, der Weizenkönig, ebenso. Whitney, der Präsident der New Yorker Börse, verbüßte eine Strafe im Gefängnis Sing Sing. Ein anderer, ersparen Sie mir die Namen, Sie wissen, ich kann nicht Englisch, ich spreche dann aus dem Gespött des Volkes. Sie bekommen nachher den Stachel, da diese Zeitschrift, diese kleine Zeitung, da steht das Nähere drin, dieser Geschichte. Anderer wurde von der Strafe begnadigt, dass er wenigstens zu Hause sterben konnte. Ivar Kreuger und zwei andere begingen Selbstmord. Das heißt, bis auf einen, über dessen Schicksal nichts bekannt wurde, sind alle entsetzlich gescheitert. Das ist eine erschütternde Aufstellung. Und da sagt Billy Graham, alle diese Männer besaßen Geld, Macht, Ruhm, Ansehen, Intelligenz und Bildung. Aber allen fehlte eins, was unserem Leben erst den Sinn gibt. Sie konnten nicht glauben. In unserer Textgeschichte kommt auch ein großer Finanzmann vor. Vielleicht wäre er dabei gewesen, wenn er im Jahr 1923 gelebt hätte. Der gewaltige und Kämmerer der Königin Candace aus Äthiopien. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, diese Männer konnten nicht glauben, dann verstehen wir, dass der Philippus diesen großen Finanzmann, diesen Äthiopier, als wichtigstes fragt: Glaubst du von ganzem Herzen? Ich möchte mal hier so durch die Industrie, Reihen der Industriegewaltigen gehen und diese Frage stellen. Sie würden vielleicht lächeln, nicht? Ich ahne nicht, wie bedeutsam diese Frage ist. Glaubst du von ganzem Herzen? Die Frage, die kommt durch zwei Jahrtausende nun an uns. Und sie ist es wert, dass wir sie näher betrachten. Wir wollen das als Überschrift über die Predigt schreiben. Einfach diesen Text, diese Frage. Glaubst du von ganzem Herzen? Und wollen uns klar machen, was das eigentlich heißt. Was heißt das? Erstens. ist dir inwendig ein göttliches Licht aufgegangen. Sehen Sie, es gibt einen köstlichen Priesterroman von dem englischen Schriftsteller Bruce Marshall mit dem Titel Alle Herrlichkeit ist innerlich. Da schildert er eine bedrückende Szene, die ich neulich las. Da ist so ein schlichter Priester, der kommt gerade aus der Kirche und da steht ein sehr elegantes, fesches Fräulein draußen, glänzend aufgemacht und sagt, ich warte auf Sie, ich habe eine Frage. Ich stelle sie nicht aus Neugier, sondern ich bin Journalistin und Schriftstellerin, also aus Berufsgründen. Sagen Sie mal, finden Sie eigentlich für Ihre ollen Kamellen heutzutage noch Interesse? Er sagt, wenn Sie mit ollen Kamellen die Heilstaten Gottes meinen, dann geht es für uns gar nicht um die Frage, ob wir Interesse finden, sondern ob sie wahr sind. Und nun will ich ihn bezeugen. Und nun legt er seinen Glauben dar. Mit großem Eifer, mit großer Vollmacht. Wie er fertig ist, antwortet ihm das Fräulein etwa so, ach, wie recht haben doch die modernen Wissenschaftler, Freud und Adler und I.C. Jung. Sie sind ein Schulbeispiel dafür, dass alle Religion, aller Glauben nur ein Ersatz für verdrängte Sexualität ist. Das ist richtig gesehen. Der unerleuchte Mensch hat überhaupt keinen Zugang, kein Verständnis zu dem Leben des Glaubens. Und kluge Leute rätseln dann rum, was kann das sein, und kommen zu solchen Äußerungen. Mir ging das so auf, sehen Sie, ich war ja nun einige Wochen weg, nicht in Ferien, sondern zu Freizeiten meinen jungen Leuten, und die verbinden wir immer mit Evangelisation. Und ich habe wieder einmal festgestellt, welch ein Hunger nach dem Worte Gottes im Lande ist. Es war etwas anstrengend durch 4 Wochen, durch jeden Abend riesige Versammlungen. Zuletzt war ich in Schaumburg-Lippe. Und die Schaumburg-Lipper sind an sich Niedersachsen und, naja. Und Sie wissen doch von dem Pferd, das Niedersachsen vom Kopf trat, hat das Pferd 8 Tage lang gelahmt. So, nicht, das sind Niedersachsen. Und darum war es verblüffend, dass in dieser großen, überfüllten Kirche auf einmal ein junger Mann wild dazwischen brüllte. Nicht ein Verrückter, ein junger Student mit Existenzialistenbart, sehr energisch seine Zwischenrufe da reinmachte. Ich habe ihn dann also, Energie bedeutet, jetzt wäre ich an der Reihe, er käme nachher dran. Und dann habe ich ihn nachher gesprochen, da war dann einer Tumult und Polizei, die lief da rum und regte sich auf und so weiter. Und da sagt ihm, junger Mann, was haben Sie eigentlich bei gedacht, wenn Sie hier plötzlich zwischenbrüllen? Der Kirche ist das eigentlich nicht üblich, trotzdem ist also mir ganz gut gefiel, muss ich sagen. Da sagt er, ich wollte eine Diskussion erzwingen. Denn das muss ich ja sagen, alles, was Sie da gesagt haben, ist ja völlig abstrus, ihr der reinste Unsinn. Da kann man doch nur noch Diskussion erzwingen, dem Volk zu sagen, ist ja pure, abgestammter mittelalterlicher Unsinn. Da ging mir wieder auf, nicht, dass der unerleuchte Mensch gar keinen Zugang hat zu der Welt des Glaubens, zu den Heilstatsachen, von denen die Bibel spricht. Es ist rührend, wie die Kirche sich Mühe gibt, dem modernen Menschen zu helfen, dass er einsteigen kann. Er kann nicht. Neben diese Geschichten möchte ich Ihnen stellen, einfach den Bericht, den mir einmal ein junger Mann in Berlin gab, der zum Glauben gekommen war. Er sagte, ich habe christliche Eltern und meinen Eltern zulieb, ging ich eines Tages mit in die Kirche. In die Stadtmissionskirche, es predigte Hans Dannenbaum, der vielen von uns bekannt ist, noch durch die Terstingen-Ruhr-Konferenz. Er ist nun auch in der Ewigkeit. Und das war ein gewaltiger Prediger des Evangeliums. Und da sagt der junge Mann, mitten in der Predigt, traf mich auf einmal ein Wort, ganz merkwürdig. Es traf mich so, dass ich auf einmal das Ganze des Evangeliums verstand. Mit einem Schlage verstand ich das Ganze. Ich sah die Heiligkeit des lebendigen Gottes, der ganz wirklich ist. Und ich erkannte mit tiefem Schmerz meinen verlorenen und bösen Zustand und sah mit einem Schlage, dass Jesus der Gekreuzigte die einzige Chance, das einzige Heil ist für Leute wie mich. Da ergab ich mich Jesus. Er sagte, war sehr nett, wie seine Eltern mit ihm rauskamen und ihn fragten, wie fandst du die Predigt? Er sagte, darum geht's gern. Es ist was passiert. Ich habe Licht bekommen über Gott und mich und mein Heil. Und sehen Sie, das ist Glauben, dass wir inwendig durch den Heiligen Geist erleuchtet werden. Der Kämmerer aus dem Ohrenmann fragt, der Philippus fragt den Kämmerer aus dem Ohrenmann, glaubst du von ganzem Herzen? Von ganzem Herzen, sagt er. Das heißt, ist dir inwendig ein Licht aufgegangen? Denn die Glaube ist nicht ein unsicheres Wissen. So meinen die Leute. Ich kriege oft den Satz gesagt, was ich weiß, brauche ich nicht zu glauben. Wenn man sagt, wie viel Uhr ist es? Ich glaube, es ist jetzt 20 vor 9 oder 10 vor 9. Das heißt, ich genau weiß ich es nicht. Christlicher Glaube ist nicht so ein unsicheres Wissen. Glaube ist auch nicht, dass ich zugebe, dass es einen Herrgott, irgendeinen nebulosen Herrgott gibt. Sie werden doch nicht behaupten, dass der Teufel gläubig ist, und das weiß der Teufel auch nicht. Sondern Glaube ist inwendiges erleuchtet werden, dass ich eine ganz neue Wirklichkeit erkenne, nämlich einen lebendigen Gott, sein Heil in Jesus Christus, für mich, der ich verloren bin, so sah ich mich vorher nicht. Spurgeon, der große englische Erweckungsprediger, hat es sehr schön so ausgedrückt, der Glaube ist ein sechster Sinn. Wir haben fünf Sinne, um die Welt um uns aufzunehmen. Der Glaube, sagt Spurgeon, ist ein sechster Sinn. Auf einmal geht mir ein sechster Sinn auf. Die Bibel, wenn Sie vorhin zugehört haben, hat das einmal wundervoll geschildert, dass Glaube ein inwendiges Erleuchtetwerden ist. Sie sagt so, das geht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, das ist wie am ersten Schöpfungstag. Da war die Erde Tohuwabohu, wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte auf der Tiefe. Und dann ruft Gott in diese Tohuwabohu-Finsternis hinein. Als allererstes Schöpfungswort. Es werde Licht und es ward Licht. Und nun sagt der Apostel Paulus, genauso ist es, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Du kannst dir furchtbar viel über dich einbilden. In Wirklichkeit ist ein inwendiges Finster wie die Welt am ersten Schöpfungstag. Und Tohuwabohu, alles in Unordnung. Wüst und leer. Und du weißt es nicht einmal. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann geht das so vor sich, dass der lebendige Gott sagt, es werde Licht. Ich zitiere den Satz der Bibel immer wörtlich. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns nun entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesichte Jesu Christi. Ein Dichter sagt, der Glaube ist ein Licht im Herzen tief verborgen, bricht als ein Glanz hervor, strahlt als der helle Morgen. Glaubst du von ganzem Herzen? Bist du noch in der Finsternis? Fragt der Philippus den Kämmerer. Und so frage ich sie, sind sie religiös interessiert? Haben sich mal aufgemacht, um einen Gottesdienst mitzumachen, weil das Holz einen guten Ton will. Ist in ihnen alles noch finster und Tohuwabohu? Oder hat Gott in ihr Herz hineingesprochen, es werde Licht? Hat er einen hellen Schein in ihr Herz gegeben, dass sie seine Heilstaten auf einmal erkennen, als das Aktuellste und Wichtigste für ihr ganzes Leben? Glaubst du von ganzem Herzen? Und nun ein zweites, was heißt das, glaubst du von ganzem Herzen? Das heißt, ist ihr ein göttliches Licht inwendig aufgegangen. Das heißt zweitens, glaubst du dem Worte Gottes? Glaubst du dem Worte Gottes? Sehen Sie, ich muss jetzt doch eben die Geschichte kurz erzählen, aus der unser Text stammt. Es sind drei Sonntage dazwischen, wo ich die Geschichte nicht besprochen habe. Der Vergesslichkeit heute fürchte ich, Sie kennen sie nicht mehr und manche sind vielleicht einmalig hier. Ich muss die Geschichte kurz erzählen. Sie handelt also von einem Äthiopierfürsten, damals gab es ein großes äthiopisches Reich, der die Wahrheit über Gott suchte. Nachdem er alle Heidentempel durchgesucht hat und nur Aberglauben und Finsternis findet, zieht er nach Jerusalem. Er hat gehört, man betet doch den einen lebendigen Gott an. Er wird hier grenzenlos enttäuscht. Er findet alles, Religion, Kultus, Gottesdienste, Glocken, Orgel, was Herz begehrt, nur lebendigen Gott nicht. Und er zieht enttäuscht wieder ab. 2000 Kilometer war er gereist. Er zieht sie wieder zurück. Aber er hat sich etwas gekauft noch zum Abschied. Etwas sehr Kostbares und Teures. Eine Abschrift des Propheten Jesaja. Eine Buchrolle. Und nun sitzt er auf seinem offenen Reisewagen. Er war einer der wenigen Männer der damaligen Zeit, der lesen konnte, und liest halblaut diesen Propheten Jesaja. Und das schickt, er versteht ihn aber nicht, er versteht es nicht. Und da schickt ihm Gott einen Jesus-Jünger in den Weg, das ist köstlich geschildert, namens Philippus. Und es endigt damit, dass der Philippus zu ihm in den Reisewagen steigt. Und da sieht der Philippus, der Mann liest die Bibel. Er liest den Propheten Jesaja. Er liest ausgerechnet das wundervolle Kapitel Jesaja 53. Nun muss ich eben in Klammern sagen, die Leute, die hier regelmäßig an der Auslegung dieser Geschichte teilnehmen, die sollten jetzt notwendig für sich mal in aller Stille dieses Kapitel lesen, das im Zentrum dieser Geschichte tun Sie heute Nachmittag. Da ist die Rede von einem Knecht Gottes. Von einem Knecht Gottes. Auf den Gott die Sünden aller Welt wirft. Das steht von dem Knechte Gottes. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer ist dieser Knecht Gottes, der Menschen zum Frieden bringt? Der Menschenleben heil, der Sünde wegträgt. Da fragt der Kämmerer richtig notvoll: Ich frage dich, Philippus, von wem spricht der Prophet? Wer ist der Knecht Gottes? Spricht er von sich selber oder von einem anderen? Und verzeihen Sie, dass ich eine alte Geschichte nochmal erzähle. Sehen Sie, genau diese Frage, von wem spricht der Prophet hier, die wurde mir eines Tages auch gestellt. In einem sehr notvollen Augenblick, als ich neben mein zweites theologisches Examen machte und eine Klausurarbeit schreiben musste. Und da bekam ich Jesaja 53 zu übersetzen und zu erklären. Und da stand die Frage: Wer ist dieser Knecht Gottes? Und ich war damals von aller theologischen Weisheit so verwirrt, dass ich einen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah. Und da schrieb ich in dieser Arbeit: Wahrscheinlich redet der Prophet von einem Zeitgenossen, der sehr viel habe leiden müssen. Aber mir sei noch wahrscheinlicher, dass hier einfach eine Idee ausgesprochen werde. Eine zeitlose Idee, nämlich die zeitlose Idee, dass ein Mensch um eines anderen willen und für einen anderen leiden könne. Meine Professoren haben diese Arbeit ausgezeichnet beurteilt. Und wie Sie sehen, ich stände ja nicht hier, habe ich das Examen mit Glanz und Pauken bestanden. Aber meine Freunde, ich bin überzeugt, der Philippus, der hätte mich durchfallen lassen. Und ich muss sagen, mit Recht. Denn doch Herr Jesus hat gesagt: Suche in der Schrift, Alten Testament. Denn sie ist die von mir zeuget. Und der Geist Gottes redet hier vom Sohne Gottes. Von wem spricht der Prophet?
Wer ist der Knecht Gottes? Er tat Philippus seinen Mund auf, heißt hier, und predigte ihm von Jesus. Ich kam gar nicht los von dieser wundervollen Szene, wie der Philippus voll herrlicher Gewissheit, voll des Heiligen Geistes, diesem suchenden, vornehmen Äthiopierfürsten sagt: Mensch, Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, und der ist Gottes Knecht geworden, und auf den hat er alle unsere Sünden geworfen, mein auch deine. Wie er ihn unter Jesu Kreuz führt und ihm erklärt, da bitte steht's, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wird hier deutlich, der Glaube hat es zu tun mit dem Worte Gottes. Der Kämmerer kam zum Glauben, er bekam die innere Erleuchtung, als ihm der Philippus Gottes Wort auslegte. Der Glaube hat es zu tun mit dem Worte Gottes in der Bibel, das uns von vorn bis hinten Jesum bezeugt und das Heil Gottes in Jesus. Der Glaube hat es mit dem Wort Gottes zu tun. Meine Freunde, was sie vom Wort Gottes entfernt, ist ihr Lehre. Wir werden noch viel ihr Lehren erleben in der letzten Zeit. Das hat Herr Jesus voraus verkündigt. Und darum ist gut, wenn wir Leute mit der Bibel werden. Fangen Sie ernsthaft mal an, die Bibel zu lesen. Doch, fangen Sie mal an. Kaufen Sie eine kleine nette Taschenbibel und morgens in der Straßenbahn so ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. Oder noch besser zu Hause. Der Glaube hat es mit dem Wort Gottes zu tun. Es wird mit Ihrem Glaubensleben nichts, wenn Sie nicht jeden Tag ein paar stille Augenblicke für sich die Bibel lesen. Ich gebe keine Pfennig um Ihr ganzes Glaubensleben, um Ihren ganzen Christenstand, wenn Sie nicht Bibelleser werden, wie der Kämmerer. Ich ärgere mich immer, dass an Kiosken, an den Bahnhöfen, da kaufen die Leute ja Lesestoff ein, in Zügen haben sie Zeit, dass da all den Quatsch gibt, nicht wahr, von Quick bis zur Bildzeitung, bis zum Wiener Magazin und was weiß ich alles, aber dass da keine Testamente liegen. Nicht? Oft denke ich, wenn ich pensioniert bin, dann mache ich noch einen Kiosk an großen Bahnhöfen auf, verkaufe Bibeln. Da hätten die Leute so Zeit auf den Reisen, genau wie der Kämmerer. Der Glaube ruht auf dem Worte Gottes. Der Glaube, der christliche Glaube, der hat auch Gefühle. Ich freue mich im Herrn, das ist ein Gefühl. Man redet so viel, ich glaube, hätte mit Gefühlen nichts zu tun. Das glaube ich nicht. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich, meinem Gott ist ein Gefühl, nicht? Und wenn ich über mich betrübt bin, weil ich meinem Herrn Schande mache, ist das auch ein Gefühl, nicht? Aus dem Gewissen aufsteigt und mich betrübt macht. Aber meine Freunde, der Glaube ruht nicht auf den Gefühlen, sondern auf dem Wort Gottes. Der Glaube macht Erfahrungen. Ich habe viele Erfahrungen mit meinem Herrn gemacht. Aber mein Glaube ruht auf dem Worte. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Er spricht zu mir durch sein Wort. Ich ersticke innerlich, wenn ich sein Wort nicht hätte. Und das sage ich jetzt nicht als Pastor, sondern als Jesus-Jünger. Der Glaube lebt vom Worte Gottes. Ich muss noch mal das erzählen, was mir immer so tiefen Eindruck gemacht hat. In der Gegenreformation haben die evangelischen Bauern des Salzburger Landes, diese wundervollen Höfe im Salzburger Land, eine schreckliche Entscheidung bekommen. Sie wurden von den katholischen Priestern gefragt, die begleitet waren vom Militär. Entweder gebt ihr eure Bibeln ab, oder ihr werdet von euren Höfen vertrieben und verzichtet auf allen Besitz, ja, auf eure Kinder. Die wurden ihnen genommen. Die Kinder auf allen Besitz, alles. Nicht, da hätte ein moderner Mensch gesagt, naja, also selbstverständlich gebe ich die Bibel ab, ich muss ja, was bleibt mir anders übrig, nicht? Man muss. Und schließlich, ich weiß ja ungefähr, was drinsteht. Meine Freunde, diese Bauern verzichten auf ihre Höfe, auf ihren Besitz und mit weinenden Herzen auf ihre Kinder und zogen als Bettler in die Fremde. Es ist eine Ehre der preußischen Könige, dass sie sie aufnahmen. Und das kommt uns heute fast überspannt und verrückt vor. Diese Leute wussten, der Glaube lebt vom Worte Gottes. Und zwar nicht so, dass ich es einmal lesen und weiß, was drinstehe. Ein Roman, ich kann einmal lesen und weiß, was drinsteht. Sondern dieses Wort Gottes, die tägliche Speise des Glaubens, die tägliche Speise, muss ich auch jeden Tag essen. Sie wussten, wenn ich dieses Wort Gottes abgebe, bin ich allen Menschen Meinungen preisgegeben. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Also, was heißt, glaubst du von ganzem Herzen? Erstens, hast du inwendig Licht bekommen. Zweitens, glaubst du dem Worte Gottes? Und drittens, hast du dich ganz Jesus gegeben? Glauben ist nicht eine Kopfsache, sondern Glauben ist, dass ich Jesu Eigentum bin. Eine Existenzveränderung. Sehen Sie, es gibt im Alten Testament eine schöne Geschichte von dem riesenstarken Simson. Ich erzählte neulich schon mal von ihm. Wissen Sie, den Löwen packte einfach in zwei Teile zerriss. Dieser Urkerl, dieser Richter Israels, dem geschah es mal, dass seine Landsleute kamen und sagten, jetzt gehst du mit uns. Und da hat er gesagt, habt ihr auch nichts Übles vor mit mir? Nein, haben sie gesagt, wir meinen es gut mit dir, wir wollen dir gar nichts Böses tun. Und da hat er sich binden lassen. Da gab er sich in ihre Hände. Und natürlich wollten sie ihm Böses, sie wollten ihn den Philistern, den Feinden des Volkes Gottes überliefern. Müsst ihr selber mal im Richterbuch lesen, wie es dann ausging. Und so geht es immer. Meine Freunde, wie oft haben wir uns Menschen gegeben und sie meinten es nicht gut mit uns und wir sind reingefallen. Neulich einer meinem Spott gesagt, das Lied des politischen Lebens heißt immer, einer ist an dem wir hangen und dann meinen sie es nicht gut mit uns. Und das ist die Frage unseres Lebens, wem ich mich eigentlich ergeben will. Glauben heißt, ich strecke Jesus die Hände hin und sage, du darfst mich binden. Ich gebe mich rückhaltlos in deine Hände. Du, der du am Kreuz mir erkauft hast, der du ein Recht an mich hast. Du, der du gekommen bist, dass wir Leben und volles Genüge haben. Dir vertraue ich mein Leben an. Nicht einen kleinen Finger, nicht eine Hand, sondern beide Hände, du darfst mich binden. Paulus nennt sich, als er zum Glauben kam, Sklave Jesu Christi. Glauben heißt, sich in die Hände Jesu geben. Wie Simson fällt nicht sein Volksgenossen. Und zwar, das bezieht sich auf alle Dinge unseres Lebens. Hat mich doll gepackt, wie bei einer unserer Freizeiten ein junger Kerl von 17 Jahren zum Glauben kam und wir haben am letzten Tag immer so ein Liebesmahl, wo einige ein Wort sagen. Und dann sagte er, stammelnd und stockend, er war das Reden nicht gewohnt. Jesus hat mich gefangen genommen. Und das Nächste ist für mich, dass ich meine bisherigen Freunde aufgeben muss. Es ist nicht leicht, aber es geht jetzt nicht anders. Er spürte, ich bin jetzt von Jesus gebunden. Und das hat Konsequenzen. Und wenn er mich so führen will, gut, er wird mir Brüder geben. Ich komme nicht in die Einsamkeit. Und wenn er dich bindet und herausführen will aus irgendeiner trüben, schmutzigen Sündenposition, ihr wisst doch, was Sünde ist, tun wir nicht so. Wenn er uns herausführen will aus der Sündenposition, dann lassen sie sich führen. Sie werden erfahren, dass er gekommen ist, dass wir Leben und volles Genüge haben, dass er uns viel größeres Glück gibt. Geben Sie ihm auch das Äußere Ihres Lebens. Man darf sich in den irdischen Dingen führen lassen. Sie werden Wunder über Wunder erleben. Und vor allem gilt das, wenn es um unsere Seelenseligkeit geht. Ich muss das jetzt ganz deutlich sagen. Solange Sie meinen, Sie könnten ein Fitzchen dazu beitragen, dass Sie ein Kind Gottes werden und die ewige Seligkeit gewinnen, sind Sie auf dem falschen Wege. Wie sollen unsere schmutzigen Hände ein Stückchen dazu beitragen, dass wir gerettet werden? Aber glauben dürfen, dass der am Kreuz ein völliges Heil für mich erworben hat. Völlige Vergebung der Sünden, völlige Versöhnung mit Gott, völligen Frieden, ewiges Leben, Hoffnung, Freude, Leben, Kraft, alles. Das heißt Glauben. Ich gebe mich Jesus in die Hand und sage, du führst jetzt die Sache meiner Seele. Ich habe nichts mehr hinzuzubringen. Du hast alles für mich getan. Es ist sehr gut zu leben und zu sterben, so als gebundener Jesu Christi. Doch Philippus fragt den Kämmerer, glaubst du von ganzem Herzen? Was er geantwortet hat, besprechen wir nächsten Sonntag. Es war ein Ja. Und ich wünschte uns, wenn die Frage nun an uns kommt, glaubst du von ganzem Herzen, dass wir auch fröhlich Ja antworten könnten. Und wenn nicht, dass wir merken, wie elend es um uns steht, und dass wir nicht ruhen, bis wir Ja antworten können. Und nun wollen wir beten. O Herr, gib durch deinen Heiligen Geist allen, die du erwählt hast, die inwendige Erleuchtung, den hellen Schein ins Herz. O Herr, nimm uns auch ganz gefangen und lass unser Gewissen gebunden werden in deinem Wort. Amen. Wir wollen stehen bleiben und das Lied 257, einen Moment, ich muss den Vers angehen, 257 aufschlagen, den fünften Vers, ach, wärst du meine Seele, 257, Vers 5. Stehen aus Anhang 9 den fünften Vers singen, mein Freund, der mir sein Herz gibt. Und nun lassen Sie uns still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Mein Freund.